willkommen zum Podcast Manage Musik. Das ist die 20. Folge und jubiläumsmäßig habe ich heute einen Gast hier eingeladen. Genau genommen hat er mich eingeladen zu sich nach Koblenz. Also wir sind gerade nicht in Wuppertal. Ich habe nicht so eine schöne Rückwand. Heute geht es um ein Thema, was vielen Studierenden vielleicht Bauchschmerzen bereitet, und zwar Finanzen, Versicherung, Altersvorsorge. Und ich höre schon, wie jetzt einige zu Hause denken. Oh. Und mir ging das früher genauso, aber ich habe Gott sei Dank jemanden gefunden, der mir das ein bisschen nahe bringen konnte, ohne dass ich kotze im Strahl. Und zwar ist es der liebe Felix neben mir. Ich würde sagen, du stellst dich kurz mal selber vor, wer du bist, was du machst, warum du heute hier bist. In meinem Podcast.
Ja, danke für die Einladung, Saskia. Ich bin froh, es mit dir zu sein. Ich merke schon, man darf hier anders reden als in meinem Podcast sonst. Ein bisschen lockerer dürfen wir sein. Okay.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind hier in Koblenz. Ich bin aber eigentlich gebürtig Mainzer. Bist du nicht auch gebürtige Mainzer? Mhm. Genau. Ja, daher kennen wir uns auch. Also ich wohne immer noch in Mainz, aber das Büro ist jetzt hier in Koblenz, deswegen sitzen wir jetzt hier. Ich bin Versicherungsmakler, quasi unabhängig, ungebunden. Ich gehöre zu keiner Versicherung. Sehr gut. Also kann so ziemlich selbst entscheiden, was ich mache und was ich anderen Leuten empfehle. Wow, das ist, glaube ich, ein Vorteil.
Mhm. Ich glaube das auch.
Ja, ansonsten bin ich auch sehr, sehr investmentaffin. Also ich mache viel an der Börse rum. Ich beschäftige mich damit sehr intensiv, seit ich 18 bin, weil vorher haben mir das Eltern nicht erlaubt. Also seit 2012.
Gut.
Ja. Genau. Ja, deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen was an Erfahrung mitbringen kann. Und ich denke, es wird spannend heute.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das auch. 18. Echt schon so lange. Wahnsinn. Ja. Nee, bin ich leider, ich habe erst vor einem halben Jahr angefangen, mich so richtig damit zu beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige fragen, wie, wir kommen beide aus Mainz, ja, aber wir kennen uns nicht aus der Schule oder so. Ich hatte jetzt ja auch schon Leute im Podcast, beziehungsweise ihr habt das noch nicht gesehen, aber ich hatte schon Leute im Podcast, die ich noch aus der Schule kenne. Also so aus der Schulzeit. Wir kennen uns tatsächlich zwar schon so lange, weil wann bist du in die Band dazu gekommen? 2000.
Da war ich, glaube ich, auch noch 10, in der Schule.
Da warst du auch noch in der Schule.
2010,
ja. Ja, das kommt hin, ne? Ist lang her. Ist schon 10 Jahre her.
10.
Genau. Wer den Podcast von mir und Manuel noch nicht kennt, ich verlinke ihn auch nochmal, die Musikerschmiede. Der Manuel Hiddecke war damals der Bandleiter von der Band, in der der Felix dazu kam. Wir hatten damals Saxophonmangel, weiß ich noch. Und wir waren auf Saxophonsuche und er kam rein. Und wie gesagt, das ist jetzt schon 10 Jahre her und völlig aus einem anderen Kontext. Aber genau daher kennen wir uns. Und ja, ich bin dann irgendwann so ein bisschen so Finanzen, Versicherung, ich hatte keine Ahnung und er schon. Und dann haben wir uns auch irgendwann mal getroffen und jetzt kam einfach die Idee, da du jetzt auch einen Podcast machst, den verlinke ich auch.
Genau, kürzlich. Also geht es mehr um Geldanlage und was an der Börse so passiert, aber in dem ganzen, dieser ganzen Corona-Veränderung.
Ich habe reingeguckt, das ist gut. Ich kann nicht
haben dann auch wir neue Dinge dann ausprobiert.
Ja, sehr gut.
Also, macht Spaß.
Auf YouTube zu finden. Ich verlinke alles. Und ja, wir fangen einfach mal an mit ein paar Mythen oder mit ein paar Sätzen, die ich sehr oft höre, die ich selber früher gesagt habe, und frage dann den Felix, was er dazu sagen würde.
Habe ich wahrscheinlich schon alle gehört.
Haben wahrscheinlich alle schon gehört. Und zwar mein Lieblingssatz, den ich selber auch gerne gesagt habe: Ich habe kein Geld im Studium. Wie soll ich überhaupt irgendwas bezahlen? Versicherung oder Altersvorsorge, Rente, bla. Ich habe doch gar kein Geld. Ja, wir haben jetzt eben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, das ist Quatsch. Und du auch?
Ja.
Sag du mal was dazu.
Die diplomatische Antwort, ich glaube, teils. Also ich glaube, es gibt schon Fälle, also zumindest habe ich auch schon Fälle gesehen in der Beratung auf jeden Fall, wo man sagt, okay, das ist legitim, dass jemand sagt, ich habe das Geld nicht.
Ja.
Wenn man jetzt vielleicht nicht so die Unterstützung hat von den Eltern, das kommt auf jeden Fall vor, aber ist, glaube ich, nicht die Mehrheit. Mhm. Ich glaube, die Mehrheit ist so ein gefühltes Ding. Ich habe nicht so viel Geld und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man vielleicht mal diesen Haushaltsbuch macht oder einfach mal eine Aufstellung, okay, was kommt rein und was kommt raus.
Mhm.
Und dann sieht man relativ schnell, wo das Geld so hinfließt.
Ja.
Und oft kommt es dann vor, das muss ich auch natürlich selbst erfahren. Ich habe auch ein Excel für alles, wo dann alles drinsteht. Und da kommt dann schmerzliche Wahrheit manchmal so raus, wofür man dann doch Geld ausgibt.
Ja.
Was natürlich irgendwie Spaß macht.
Ja.
Aber nicht vielleicht immer notwendig ist.
Ja.
Und dann kann man sich die Frage stellen, gibt es auch vielleicht Dinge, die ein bisschen notwendiger sind, aber weniger Spaß machen. Und ich glaube, wenn man den Schritt mal gemacht hat, um dann, also wenn ihr auch dann mal so ein Haushaltsbuch bei euch mal zugelegt habt und dann auch seht, was da bei euch passiert, dann kann man, glaube ich, diese Aussage ein bisschen fundierter treffen. Also entweder man trifft sie gar nicht und sagt, okay, ist eigentlich genug Geld da, um was Sinnvolles zu machen. Oder man weiß halt wirklich, okay, nein, ich muss hier und da gucken und Es geht noch nicht. Ne? Irgendwann wird es ja immer möglich sein. Ich kann schon mal ein bisschen vorgreifen. Es gibt auch eine Möglichkeit, das mache ich gerade gerne. Ich mache ein bisschen Straßenmusik. Ne? Also ich habe es eben auch gehört. Ich spiele jetzt mittlerweile Tenorsaxophon. Ich habe mit Altsaxophon angefangen.
Stimmt.
Tenorsaxophon ist viel cooler. Sorry, Chris. Falls du zuhörst. Ja, und das, Straßenmusik ist super. Man hat quasi eine Art Probe auf der Straße. Man kann schon mal so ein bisschen üben, wie es wäre, wenn man Konzerte spielt. Die meisten, nehme ich mal an, haben schon Konzerte gespielt. Und man kriegt auch einfach Geld, muss man sagen. Ne? Das ist für Spaß belohnt werden. Das ist schon was Tolles. Und man, aktuell kriegt man auch nicht wenig. Also die Leute wissen, das ist cool, jetzt gerade Musik zu hören. Weil man es halt sonst gerade nirgends tut. Und so aus Erfahrung kann man sagen, wenn man irgendwie, man sagt, man spielt so in zwei Städten, was man so hinkriegt an einem Samstag, achtet drauf, was die Regelungen sind. Die Regelungen sind furchtbar. In Mainz ist das echt, also generell in Rheinland-Pfalz ist grauenvoll. Da gibt es dann so Regelungen hier zum Jahresende. Also wenn die Jahresendzahl eine gerade Zahl ist, gibt es die Regelung. Wenn die ungerade ist, gibt es die Regelung. Also darauf muss man natürlich achten. Aber man kann da, um wieder zurückzukommen ein bisschen, da halt ein schönes Nebeneinkommen sich generieren. Und wenn man das, was ich zweimal macht, dann hat man irgendwie 100 € im Monat mehr. Und das
kann man spüren.
Ist nicht schwierig, glaube ich. Da muss man jetzt auch nicht viel üben. Und wenn ich das hinkriege als Nichtstudierter, dann kriegen diejenigen das deutlich besser hin.
Dazu muss man sagen, auf jeden Fall, er versteht das Problem. Also wenn man zu jemandem hingeht als Fachmann, der gar keinen Plan von Musikern hat und dessen Lebensstil oder dessen Berufskonzeption, die wir zum Teil ja sehr, sehr unterschiedlich ist, siehe Manuel. Wenn man jetzt Manuel Hillekes Kanal anguckt, sieht man das, wie viele Dinge der tut gleichzeitig. Und da muss man einfach ein Auge für haben oder zumindest ein Verständnis für haben. Wenn man selber Musiker ist, dann hat man das, weil man einfach so ein bisschen weiß, wie diese Branche funktioniert. Und ich meine, wir kommen jetzt da aus einer Jazz-Ecke. Die Bourbon Street Orchestra ist kein klassisches Ensemble, was nur bei Business-Gigs spielt, sondern wir haben auch schon Straßenmusik gemacht mit der Band und da ist schon mal ganz gut Geld rumgekommen, muss ich sagen.
Also für diese 30 Minuten, die wir da gemacht haben, das war schon einiges.
Das war schon richtig. Ja. Ich meine, klar, wir sind dann eine ganze Band. Es ist nicht so, dass man da alleine oder mit 2-3 Leuten steht. Da kommt dann meistens auch mehr rum. Aber ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, die jetzt gerade sagen, ich darf nicht auftreten. Ja, draußen schon. Also wie gesagt, man muss diese ganzen Sachen bedenken. Aber ja, ein anderer Glaubenssatz, den ich ganz oft höre. Ich bin doch noch jung und ich brauche mich auch nicht um Altersvorsorge oder Rente zu kümmern. So, ich bin jetzt 26, ich würde mich jetzt nicht mehr so jung bezeichnen, weil ich studiere schon 7 Jahre, aber ich weiß, dass hier Leute zuhören und im Podcast sowieso zuhören, die noch sehr jung sind, also 15, 16. Ich habe mittlerweile auch Leute, die noch vorm Studium da reinhören und denen ich vielleicht, was heißt ich, eher euch vielleicht heute ein bisschen Informationen geben kann, dass man auch mit 15, 16 schon anfangen kann, sich dazu Gedanken zu machen. Denn, was denkst du darüber, dass man noch so jung ist, man braucht sich da nicht drum zu kümmern?
Also ich finde das super, wenn man jung ist. Also generell hat man dann einen riesen Vorteil der Zeit. Also das ist auch der größte Faktor überhaupt, wenn es jetzt ums Thema Altersvorsorge geht. Also generell Altersvorsorge ist einfach nur Geld sparen. Mhm. So, wenn ich Geld sparen möchte, dann habe ich verschiedene Faktoren. Ne? Ich habe eine Rendite, ich habe Zeit, das sind alles irgendwie Hebel. Ja. Ne? Je höher etwas ist, desto mehr habe ich dann auch davon am Ende. Und dann die Zeit ist auf jeden Fall der größte Faktor. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt 20 und ich beginne jetzt mit irgendeinem Beitrag, wie hoch auch dann immer sein mag, und dann schaut man sich an, wenn ich das jetzt erst 5 Jahre später gemacht hätte, da kommt viel bei rum. Also der Unterschied ist sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt übliche Sparraten nehmen würde, die so was die Kunden von mir dann eben sparen, dann sind das am Ende 50.000 bis 100.000 Euro mehr, wenn ich sage, ich mache das jetzt statt in 5 Jahren. Ja. So, also das muss man einfach wissen. Klar, das muss finanziell möglich sein. Wenn nichts da ist, dann kann man auch schlecht was wegsparen. Ja. Aber auch mit kleinen Beiträgen, ne? So diese Sparschwelle, wo man sagt, okay, ich muss jetzt mindestens einen Beitrag X haben, um damit anzufangen, bei 25 Euro. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das kriegen die meisten doch hin, weniger als 1 € am Tag mal beiseite zu legen. Und dann, ja, kannst du mal raten, bei so einer normalen Rendite von um die 7%, was man gerne so annimmt auf 40, 45 Jahre, was glaubst du, was da rauskommt am Ende?
Ich habe keine Ahnung, sag du es mir.
Das darfst du mal was schätzen. Das ist ja der, Effekt dabei.
Sechsstellig?
Doch, das wäre schon ziemlich hoch, aber es ist ein bisschen drunter. Also irgendwas zwischen 60.000 und 70.000 Euro kommt dann dabei rum.
Das
ist ein Jahr früher in Rente gehen, nachdem, was man so als Jahreseinkommen dann hat. Aber es ist nicht wenig. Ne?
Ja.
Also das unterschätzt man und das kann auch derjenige, der jetzt vielleicht noch unter 15 ist, der hier zuhört, schaut, mal rechnen, 25 Euro auf, das sind dann richtig viele Jahre, über 50. Da kommen schöne Summen rum. Also dann musst du fast gar nicht mehr machen. Ja, also das ist ja, sehr wertvoll, dass man, wenn man halt eben jung ist, dann die Zeit halt eben nutzt, egal mit was es jetzt ist. Minimum, wie gesagt, 25 Euro.
Ja,
und selbst wenn es nur das ist, das ist das eine, die Zeit. Und das zweite ist, glaube ich, dass auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die Erfahrung sammelt.
Mhm,
weil eine Geldanlage ist nicht etwas, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach, ich kaufe jetzt einfach blind einen ETF, weil der kann ja nur gut sein.
Ja, ja.
Das erlebe ich gerade leider und ich habe die Befürchtung, dass das nicht so ganz gut ausgeht. Aber wir werden es sehen.
Mhm.
Sondern es geht darum, dass man versteht, wie der Markt funktioniert.
Ja.
Und der Markt geht nicht immer nur nach oben. Und wir hatten jetzt die letzten 11, 12 Jahre nur steigende Märkte.
Mhm.
Und keiner, der so alt ist wie wir, hat das mit einem richtigen Menschenverstand erlebt.
Ja.
Das merkt auch mal fallen oder halt mal nicht mehr steigen.
Mhm.
Nur das muss man halt erlebt haben. Ne? Wir haben immer alle lange Aufwärtsphasen, weil die Wirtschaft, die wächst nun mal. Wir werden mehr Menschen, wir werden produktiver werden. Aber es gibt auch immer wieder Übertreibungen in eine oder andere Richtung. Und dann geht es mal nach unten. Und dann eben zu sagen, hey, das ist normal, das kommt auch vor. Und ich habe in meiner Geldanlage, habe ich es richtig gemacht, weil ich will langfristig Geld anlegen und nicht jetzt nächste Woche reich werden.
Ja.
Also kein Problem.
Ja.
Und für jeden, der da jetzt damit starten sollte, das Beste, was dann quasi dir oder euch am besten jetzt passieren sollte, ist, dass die Märkte jetzt fallen. Das klingt erstmal komisch, aber wenn ich am Anfang der Sparperiode bin, ist das am besten, wenn ich in den fallenden Markt eben rein spare. Deswegen sollte es für die nächsten Jahre bergab gehen.
Das ist gut. Wenn man
eine Million ist. Wenn man älter ist, dann ist das nicht so schön.
Ja, das stimmt.
Sollte man vorher dann
eigentlich sich kümmern. Eigentlich ist der Satz, ja dann kann man ihn umdrehen und komplett positiv ummünzen. Es ist eigentlich besser, desto jünger man anfängt, desto
klar.
Besser. Ja.
Das ist alles besser.
Es ist alles vieles, besser,
nicht
wenn
alles,
man jung ist.
Aber vieles. Vieles ist besser, wenn man jung ist.
Ja, ja. Ja, und dann kommen natürlich auch viele, also ich habe im Vorhinein mit ein paar Leuten schon Kontakt gehabt, deswegen kommen die meisten Fragen kommen von euch. Einige von den Fragen habe ich mir früher auch gestellt, deswegen finde ich es sehr spannend. Und ich hatte ganz lange den Satz im Kopf, dass ich gar nicht sparen kann. Einmal natürlich, weil ich habe kaum Geld zur Verfügung gehabt, eine Zeit lang. Das geht vielen Studierenden so, die haben einfach wahnsinnig wenig Geld. Es ist auch ganz egal, ob Musikstudenten oder andere Studenten. Eigentlich haben die Musiker, wie wir gerade eben schon gesagt haben, den Vorteil, wir können relativ schnell dann an Geld kommen, wenn wir sagen, wir machen auf der Straße Musik oder man organisiert selber ein Konzert und macht es auf Spendenbasis und teilt das Geld. Also wir kommen, wenn es nicht gerade Corona ist, relativ schnell durch und das, was wir studieren, auch an Geld. Das ist ja nicht in jedem Studienfach so. Wenn man jetzt ein Studium hat, wo man etwas macht, wo man später halt irgendwie erstmal angestellt werden muss, kann man in demselben Job ja nicht schon arbeiten, wenn man studiert. Wir können das. Deswegen sage ich auch immer, wir sind selbstständig, wir kriegen nur kein Geld dafür im Studium. Das ist halt genau der Punkt. Aber eigentlich sind wir schon selbstständig und wir dürfen uns auch so verhalten, auch wenn wir vielleicht denken, wir sind noch so jung und wir sind noch so klein, wir haben noch den Welpenbonus und das meine ich mit diesen Sätzen. Und wenn jetzt da jemand zuhört, der ganz am Anfang ist und wie du gerade sagst, sehr jung ist, was hast du für Tipps noch außer Haushaltsbuch führen und vielleicht sich mal so ein bisschen zu informieren? Wie kann man so die ersten Schritte machen in das Thema Versicherung und Finanzen, und wenn einem das so wie mir früher so ekelhaft vorgekommen ist?
Okay, also ich erstmal zum Thema Geldanlage. Da ist es relativ simpel, da ist es einfach machen. So, wenn ich eine Sparrate habe von 25 Euro, damit kann ich eigentlich nichts kaputt machen.
Ja, ja. Okay.
Selbst wenn ich mit 25 Euro eine Wirecard spare, dann sind halt ein paar Sparbeiträge irgendwann weg.
Mhm.
So, wir haben das Debakel erlebt, glaube ich.
Mhm.
Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man halt eben die Schritte macht, weil man kann zwar lesen und den Podcast anhören, und schön, dass ihr das hier natürlich macht, aber irgendwann muss man einfach damit beginnen, weil das ist nichts, was man liest und dann versteht man es, sondern das ist wie wenn ich schwimmen lerne, so, dann lese ich nicht ganz viele Bücher und springe dann ins Wasser, dann geht's schief. Sondern ich gehe mal so ins Wasser raus, wo ich noch stehen kann und laufe ein paar Schritte. Und dann mache ich die Erfahrung, wie es halt eben funktioniert.
Ja.
Und ich muss das erfahren, daher kommt auch das Wort, dann weiß ich, dass es funktioniert.
Ja.
Und das lieber früh beginnen mit einer kleinen Sparrate, wo dann, wenn es mal nach unten geht, das nicht so schmerzhaft sich anfühlt. Also wenn man sagt, nee, ich mache das erst, wenn ich im Job bin, und dann fängt man an, keine Ahnung, 200 Euro Sparplanrate und hier noch was und da noch was, und dann irgendwie nach einem Jahr hat man dann schon 1.500 Euro drin und dann geht es mal 30% nach unten.
Ja.
Wow.
Mhm.
Und dann zum ersten Mal die Erfahrung zu machen, ja, Märkte können ja auch schwanken. Guten Morgen. Und dann ist natürlich schwierig.
Oh. Ja.
Also dann das zum Thema Geldanlage, einfach beginnen, loslegen. Ist gar nicht so kompliziert. Thema Versicherung, das glaube ich, da kann man ein Fass aufmachen. Wie geht man daran? Klar, es gibt auch mittlerweile auch viele gute YouTube-Beiträge über alle möglichen Arten. Was ist eine Haftpflicht? Was ist eine BO? Was ist eine Krankenversicherung? Also da kann man sich schon viele Sachen anschauen. Egal, wo man jetzt Informationen herbekommt, es ist sehr wertvoll, einfach zu wissen, wer gibt mir diese Informationen und welchen Status, sage ich mal, hat er.
Mhm.
Es gibt da verschiedene Parteien am Markt, die Produkte halt eben verkaufen. in der Regel die darüber informieren, verkaufen auch. Ist auch legitim.
Ja, völlig
legitim.
Ja, macht Sinn.
Also mein Interesse auch, Kunden zu gewinnen, völlig normal, das ist völlig legitim. Aber es gibt quasi so drei Parteien am Markt. Die ersten sind quasi so die Vertreter. Mhm. Die vertreten eine Gesellschaft. Das sind meistens die, die in der Bank sitzen. Mhm. Und dann kann der nette Bankberater aus der Familie hier so, so positiv sein, wie er nur möchte. Er hat einfach ein beschränktes Kontingent und kann eben nur das anbieten, was in der Schublade liegt. Ja. Und er macht keinen Vergleich. So, ne? Dann greift die Schublade und holt eben das raus, was da drin liegt. Und dann kriegt man das. Mehrfach Vertreter oder Mehrfachagent, das ist... Prominentes Beispiel, Deutsche Vermögensberatung, die haben quasi neben jeder Versicherungssparte einen Produktpartner und dann sind die halt eben auch dort relativ beschränkt. Mhm. Ja, so. Dann gibt es die Makler, wie Immobilienmakler, die können ja so ziemlich alles vertreiben, was es dann am Markt gibt und da kann man sich einfach auch eher sicher sein, also was heißt sicher sein, nur nicht ganz so, aber das ist auf jeden Fall schon eine bessere Voraussetzung, wenn ich zu einem Makler gehe, weil er hat theoretisch alle Möglichkeiten, ob er sie dann ausnutzt. Das sieht man leider in der Praxis, das machen auch nicht alle. Ich habe schon auch einen Makler erlebt, die bei der gleichen Grundlage zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Mhm. Und dann muss man sich fragen, okay, wer macht jetzt hier gerade Mist? Und dann, also wenn man sich irgendwo beraten lässt und informiert, dann bei einem Makler, da kann man auch gerne mal sich ein, zwei, drei Makler vergleichen, wenn man die Zeit hat, die man in der Regel hat als Student.
Ja.
Ich weiß, Studenten haben immer ganz viel zu tun.
Ja, ja. Deswegen machen wir diesen Podcast hier von mir. Ne?
Genau.
Die Leute haben alle keine Zeit. Aber doch, sie haben meistens doch schon ganz viel Zeit zum Netflix gucken.
Ja, also das ist wichtig, dass man weiß, erstens, okay, wer gibt mir die Informationen? Zweitens, was hat er für einen Status? Und drittens, was hat er für ein Interesse? Und das Interesse ist eigentlich in der Regel immer das Gleiche, dass man irgendwie halt eben Geld verdienen möchte. Und dann ist halt die Frage, wie möchte man Geld verdienen? So. Es gibt halt diese tollen Mottos, hier haben wir einen Freund gehabt, dran, drauf, drüber.
Ja.
Oder anhauen, umhauen, abhauen. So, dass man etwas einfach vertreibt und dann ist man weg, weil es einen nicht mehr interessiert. Aber so ist es mittlerweile einfach nicht mehr, das geht nicht. Also mein Ansatz ist ja auch, ich renne jetzt nicht rum wie Bekloppter und quatsch jeden an, sondern ich habe den Anspruch, dass ich das so anständig mache, dass man mich halt eben auch gerne weiterempfiehlt. Und wenn ich das nicht tun würde, werde ich nicht weiterempfohlen. Und dann auf der langen Strecke werde ich dann verhungern, wenn ich Mist mache.
Ja.
So, also dann, wenn man das so ein bisschen versteht, kann man, glaube ich, für sich auch gut einschätzen, wo kriege ich Informationen her und wie wertvoll sind diese Informationen.
Ja, Karma is a bitch, sage ich dazu nur. Ja, dann bleiben wir doch direkt beim Thema Versicherung, weil ich glaube, auch da werde ich auch immer manchmal so aus dem Nichts angesprochen. Also es ist also jetzt nicht so, dass ich das jetzt auf lange Hand jetzt geplant habe, nur dieses Gespräch, sondern es wird wirklich manchmal fragen mich Leute in der Hochschule Dinge, wo ich denke, das müsste doch eigentlich die Hochschule in irgendeiner Form... Ja, ich sehe das jetzt auch mittlerweile wie du. Nein, das müssen sie nicht, aber...
Dürfen sie auch mittlerweile gar nicht mehr.
Da ist einfach so wenig Wissen natürlich und viele Leute denken dann, oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine erste Frage, die ich an dich habe, die wahrscheinlich viele sich stellen, ist, was gibt es überhaupt? Also welche Versicherungen, die es da so gibt, von denen man hört, dass man sie braucht? Was braucht man eigentlich wirklich und was braucht man eigentlich nicht?
Das ist immer eine schwierige Frage an den Berater, weil der Berater darf offiziell gar nicht sagen, dass man etwas nicht braucht. Aber man kann natürlich sagen, man darf sich gerne eigene Gedanken machen.
Ja.
Es gibt so ein Gedankenexperiment. Also wenn ich mir einen Schadensfall, der möglicherweise eintreten kann, nicht leisten kann und der wirklich lebensruinierend ist, dann brauche ich eine Versicherung.
Mhm.
Weil über alle Versicherungen hinweg verliert man immer gegen eine Versicherung. Ist klar, sonst wird es sie nicht geben.
Ja, ja.
Also man macht kein Plusgeschäft. Das heißt, man macht es wirklich nur für den Fall, wo ich mir das nicht leisten kann. Nehmen wir mal ein simples Beispiel, wo man es relativ leicht sehen kann, Hausratsversicherung. Mhm. So, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Aber für den einen, der Studenten, der hat gar nichts in der Wohnung. Mhm. Also eine Hausratsversicherung sichert das, was in der Wohnung ist. Also wenn ich meine Wohnung drehe und schüttel, all das, was rausfällt, ist Hausrat. Das ist dann versichert. Und wenn man sich überlegt, okay, was habe ich in meiner Wohnung drin? Und die meisten Studenten würden dann sagen, ja, Laptop, den habe ich immer dabei, ein Handy habe ich auch immer dabei, ein Fernseher, ja gut, komm. Wenn er weg ist... Ist schon teuer, also auch so Klamotten kosten mehr Geld, als man denkt. Mhm. Aber das wird das Leben jetzt nicht ruinieren. Außer, ich habe da vielleicht Instrumente drin stehen, wie viele Musikstudenten. Darfst wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, was das ist, was deine Kiste da vielleicht wert sein könnte. Auf jeden Fall ist es dramatisch, wenn
das... Ich darf das schon sagen, aber ich sage es nicht.
Ja, ist auf jeden Fall dramatisch, wenn dann verschiedene Instrumente weg sind, was so die Studiums- und Lebensgrundlage darstellt. Und dann kann man schnell sehen, okay, das würde sich jetzt lohnen, zumal es jetzt eine Hausratversicherung nicht teuer. Also, genau. So, dann gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel Haftpflichtversicherung. Mhm. Also wenn ich irgendwo einen Schaden produziere dann, und dafür haftbar bin, muss ich dafür aufkommen. In der Regel seid ihr dann bis 25 oder bis zum Abschluss des ersten Studiums oder Ausbildung. Bei den Eltern mit drin, da müsst ihr eure Eltern fragen, was der Vertrag da genau sagt. Aber in der Regel seid ihr damit versichert. Ansonsten Krankenversicherung ist ja sowieso Pflicht. Bis 25 seid ihr in der Regel auch in der Familie einfach mit drin. Ab dann habt ihr einen eigenen studentischen Beitrag. Ja. Genau, und dann gibt es noch das Thema der Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Mhm. Das ist das ein bisschen speziellere, weil es auch, glaube ich, der größere Posten da ist. Und da ist ja eben auch die Frage, okay, also was macht die erstmal? Mhm. Die sichert quasi meinen Beruf ab, wenn ich ihn nicht mehr ausüben sollte. Sagen wir, ich bin irgendwann Konzertmusiker und mir fällt irgendwas auf die Finger und dann setze ich erstmal ein Jahr aus, weil das erstmal auskeilen muss und dann muss ich mir wieder meine Muskeln antrainieren und so weiter. Also das ist auch ein spezielles Risiko bei Musikern. Oder Stimmverlust bei Sängern ist gravierend. Genau, und wenn ich dann eben diese Tätigkeit, die ich vorher ausgeübt habe, eben nicht mehr ausüben kann, dann kommt eben die Berufs- und Fähigkeitsversicherung und sagt, okay, wir zahlen jetzt hier dir eine vereinbarte Summe, 1.000 Euro, 1.500, 2.000. Aber da ist es so, die Versicherung möchte wissen, wie gesund bist du denn? Mhm. Und wir wissen, am Anfang des Lebens ist man eher gesünder als zum Ende des Lebens. Also und deswegen, da sagt man auch wieder, je früher, desto besser, weil man halt eben noch gesünder ist. Ja. Und zumal das generell bei Musikern, selbstständigen Musikern ist, die in eine BU unterzubringen, ein bisschen schwieriger, weil die halt sehr anfällig sind gegen alles Mögliche, was körperlich passieren kann. Da gibt es, sagen wir mal, Gestaltungsmöglichkeiten im Studium, wo man das ein bisschen eleganter lösen kann. Deswegen sich darüber auf jeden Fall Gedanken zu machen und sich das anzuschauen, das ist gerade als Musiker, glaube ich, sehr wichtig. Ja. So heißt es nicht, dass man dann sagt, ich muss das jetzt sofort umsetzen, aber dann einfach mal schon mal zu wissen, wie wäre es denn bei mir und habe ich diese Gestaltungsmöglichkeiten, nenne ich sie mal, funktioniert das, dann das zu wissen, ist eigentlich sehr wertvoll.
Ne? Und spart ein bisschen Geld.
Genau, so jetzt habe ich quasi vier Sachen aufgezählt, wo ich sage, das sind in der Regel alles Schadensfälle, die man sich nicht leisten kann, wenn sie eintreten. Also vorausgesetzt bei einer Hausratsversicherung habe ich ganz viele Instrumente, die ich unbedingt brauche. Haftpflicht sei in der Regel mitversichert, braucht man aber. Also man produziert selten Schäden, aber wenn man was produziert, kann sehr teuer werden. Krankenversicherung ist Pflicht, nicht umsonst. Ja. Genau, dann BU. Ne? Also damit quasi diese drei Bausteine, Haftpflicht, Krankenversicherung, BU und diesen Zusatzbaustein Hausrat, speziell jetzt für Instrumente oder Musiker, die halt eben teure Dinge zu Hause stehen haben.
Ja. Das ist, das finde ich, ist schon mal gut.
Ausführliche Antwort.
Genau. Was ich auch mal gehört habe, die Frage, die kannst du auch, hast du eben schon gesagt, schnell beantworten. Es gibt ja auch den Begriff Arbeitsunfähigkeitsversicherung, wenn ihr das mal gehört habt und jetzt fragt, was ist jetzt der Unterschied? Man sagt abgekürzt BU und AU, ich habe das schon öfter so gehört und ich weiß es, aber du kannst es gerne nochmal erklären.
Genau, also eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung ist eigentlich ein Zusatzbaustein, den man in die BU mit einschließt. Bei der BU ist es so, dass man, wenn man mindestens 6 Monate eben seinen Job nicht ausüben kann, dass man dann erst das Geld bekommt. Bei einer Arbeitsunfähigkeit kriegt man es schon vorher, weil man eben arbeitsunfähig ist.
Ja.
Quasi krank geschrieben, hat so ein bisschen so eine Korrelation mit dem Krankentagegeld, falls das jemand schon mal gehört hat.
Ja, ja, okay.
Genau, also es ist keine extra Versicherung an sich, sondern eher ein Baustein, den man mit einbaut.
Okay. Gut, das ist einfach. Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen wegen Makler oder wie hieß das andere?
Vertreter.
Vertreter, genau. Vertreter und Makler. Die Frage, die bei mir ankam, war, wo kann man sowas abschließen, ohne hohe Provisionen mitzuzahlen? Da hat sich also scheinbar jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, dass es sowas gibt wie Provisionen. Mhm. Du hast mir aber auch schon angeteasert im Vorgespräch, dass das im Prinzip egal ist. Deswegen kannst du auch kurz erklären, was ist dieses mit diesen Provisionen und wo schließe ich das am besten ab?
Okay, das muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen differenzieren. Also man kann vielleicht mal gegenüberstellen, was wäre denn die Alternative, wenn ich keine Provision haben möchte. Mhm. Also es gibt einmal den Berater, der mit Provision arbeitet und den Honorarberater. Mhm. Provisionsvermittler, die vermitteln ein Produkt und bekommen dann quasi von der Gesellschaft eben eine Provision, dass sie das eben gemacht haben. So, und dann der Honorarberater, der nimmt quasi einfach ein Honorar schon vorab, einfach nur für die Beratung und vermittelt dir dann ein Produkt, wo dann hoffentlich keine Provision mit drinsteckt. Mhm. Ist auch nicht immer so. Aber sagen wir es mal so. Also habe ich quasi, auf jeden Fall muss ich bezahlen für eine Beratung.
Ja.
Das ist klar, das ist ein Job, dafür möchte man von leben. So, aber ich kann die Frage auf jeden Fall verstehen, weil es schon öfters mal vielleicht so diesen Kritikpunkt gibt, dass man vielleicht hat man zu viel Provision, weiß man nicht so genau. Das muss ich aber anschauen, auch wieder, wenn man sich wieder diese eine Frage ins Gedächtnis ruft, was ist das Interesse des Beraters? Mhm. Wenn ich Honorarberater bin und ich dann sage, okay, für eine Absicherungsberatung, für BU oder Haftpflicht, dann nehme ich jetzt irgendwas 500 bis 1.000 Euro einmalig. Ist auch die Frage, ob man das zahlen möchte. Ich glaube nicht. Was ist dann mein Interesse? Mhm. Ich vermittle das Produkt und dieses Honorar kann mir nicht wieder weggenommen werden. Mhm. Also ist mir dann super wichtig, dass das Produkt super toll ist? Weiß ich, es ist eine Frage. Ne? Das kann man nicht beantworten. Ich nehme an, dass es auch in dem Bereich anständige Berater gibt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eine Provision kassiere und der Vertrag wird gekündigt, darf ich die Provision wieder zurückzahlen. So, das heißt, dem Berater ist schon wichtig, dass das was Sinnvolles war, ist, weil sonst wird es einfach wieder aufgekündigt. Das mal dazu. Also Provisionen sind nicht per se einfach schlecht, sondern es ist einfach ein anderes Vergütungsmodell. Irgendein Vergütungsmodell muss es geben, weil sonst gibt es keine Berater.
Das müssen
wir alle selbst machen. aber natürlich ist die Frage legitim. Aber gerade im Versicherungsbereich ist es eigentlich ist es egal, weil ich kann mir einfach anschauen, okay, welche Leistung kriege ich, zu welchem Preis und wie der Preis sich zusammensetzt, ist völlig egal. Was davon ist Provision, was davon ist Absicherung und was ich mathematisch Gedöns, was die Versicherung da macht. Ich kann das vergleichen, das einfach. Ich kriege die Leistung hier und den Preis und dann die Leistung kriege ich dort und den Preis. Guckt man sich einfach an und nimmt man das, was besser ist.
Ja.
Aber wo da jetzt welche Provision fließt, mein Gott, ist dann halt so. Wenn ich aber das bessere Angebot aus meiner Perspektive bekomme, dann ist es ja faktisch egal, wie viel Provision da fließt. Das im Versicherungsbereich. Im Geldanlagebereich, also Altersvorsorgebereich, da ist es schon relevant, weil das Geld, was ich da eben anspare, wird natürlich vermindert durch das, was es an Kosten eben dann gedrückt wird. Da kann man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Ist mittlerweile auch leichter, genauer hinzuschauen, aber das wird jetzt ein Fass aufmachen.
Das müssen wir ja gar
das
nicht.
Kann man dann gern
müssen wir ja gar nicht komplett aufmachen.
Im Einzelnen genau erklären.
Genau, wer hat das, die Frage, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, haben wir im Prinzip beantwortet. Also brauche ich als Studierender überhaupt eine Versicherung? Ich bin doch noch familienmitversichert, das hast du schon gesagt. Also so grob, es kommt immer ein bisschen drauf an. Guckt halt mal bei euch, bei den Eltern mit rein, was drinsteht. Oder lasst eure Eltern gucken. Wenn ihr, also ich bin wie gesagt schon über diesen Posten hinaus. Ich bin jetzt über diese 25er-Grenze und muss mich dementsprechend mit all diesen Versicherungen spätestens jetzt auseinandersetzen. Und gerade Krankenversicherung ist zum Beispiel was, das war relativ einfach bei mir. Also falls sich das jetzt jemand fragt, ich bin zu meiner Versicherung, wo meine Eltern mitversichert waren, hingegangen und habe gesagt, ich bin jetzt 25 oder ich werde jetzt 25. Die hatten mich aber auch schon auf dem Schirm. Normalerweise rufen die einen an oder die schreiben einem dann, dass man in die, genau, man will ja dann denjenigen auch übernehmen sozusagen aus der Familienversicherung und bieten einem dann diese studentische, diese relativ berühmte unter uns Studierenden natürlich auch studentische Krankenversicherung, die eigentlich überall gleich viel kostet ungefähr, plus minus 5 Euro wahrscheinlich. Und das ist immer noch viel, viel weniger, kann ich schon mal sagen, als das, was ihr zahlt, wenn ihr freiberuflich seid. Ja, also wenn ihr das mal erfragt, was eure Krankenversicherung von euch abknöpft, wenn ihr nicht angestellt seid und nicht mal Student, das ist wesentlich mehr Geld als die 100 paar Zerquetschte, die man dann, und Krankenversicherung, wie du sagst, das ist Pflicht. Und wir sehen ja jetzt in Amerika, dass es gut ist, dass wir eine Pflicht haben für eine Krankenversicherung. Ja. Dementsprechend, das mit der Familienversicherung gilt halt bis 25, aber ich glaube, das wissen auch viele. Wir haben jetzt eben über diese drei Posten gesprochen, diese drei Versicherungen, über die man sich dann irgendwann mit über 25 beschäftigen sollte. Ich weiß, man kann das nicht so pauschal sagen, aber wie viel Geld grob muss jemand planen, der sich sowas noch nie beschäftigt hat, für diese drei Posten grob im.
Ich glaube, bei den zwei kann man das relativ leicht beantworten. Also bei einer Haftpflicht, eine gute Haftpflicht, wirklich sehr gute Haftpflicht, kostet sogar zwischen 5 und 6 Euro im Monat. Ja. Das ist noch relativ entspannt. Eine Krankenversicherung hast du ja schon angeteasert, sind um die 100 Euro. Was ich Barbe macht, glaube ich, 108,
Technik 105
und so. Also das unterscheiden sich jetzt da nicht viel. Bei der BU ist es abhängig davon, wie gesund bin ich, wie jung bin ich, was strebe ich an für ein Berufsbild oder was habe ich jetzt gerade für ein Berufsbild. Also da kann man das tatsächlich nicht pauschal sagen, das geht dann irgendwo von bis. Deswegen, also da muss man einfach schauen, ne, was ist denn gerade los. Und deswegen lohnt es eben, das früh anzuschauen und zu sehen, okay, was ist denn gerade jetzt? Und es gibt viele Situationen, wo es das lohnt, das früh umzusetzen, weil man, warum auch immer, später dann im Job in einer viel schlechteren Berufsgruppe ist als jetzt als Student.
Ja.
Oder weil man vielleicht jetzt halt noch gesünder ist als dann später. Es gibt auch Fälle, die kriegen das dann später gar nicht mehr. Thema Psychotherapie, also wenn das mal Thema war, dann ist das für die nächsten 5 Jahre raus, das BU-Thema.
Ja, spannend.
Ja, also da gibt es so ein paar Dinge, es lohnt sich, dann einfach mal drauf zu schauen.
Okay, ja, sehr gut. Ja, und jetzt hast du eben schon gesagt, Altersvorsorge ist eigentlich erstmal Geld sparen. Deswegen das Thema Sparen und Finanzen ist ja auch etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass bei vielen jungen Menschen erstmal, wenn sie es nicht vorgelebt bekommen haben, irgendwie von zu Hause oder irgendwie damals einen Zugang zu bekommen haben, sich eher alles in einem zusammenschnürt. Also ich spreche jetzt aus Erfahrung. Bei mir war das sehr lange der Fall, dass sich das in mir zusammengeschnürt hat, wenn ich über das Thema Finanzen und alleine diese Tatsache, sich mal mit seinem Kontoauszug zu beschäftigen, das hat mich sehr viel Kraft gekostet, dich nicht.
Doch, bestimmt.
Also wahrscheinlich nicht so krass wie bei mir. Ich weiß auch nicht, warum das so krass war, aber für mich war es erstmal eine Riesenhürde. Und ich glaube aber, dass viele das einfach mal gehen sollten. Und desto früher, desto besser. Wir haben das Thema jetzt ja schon gehabt. Ja, welche Möglichkeiten, ich will es jetzt gar nicht mehr Altersvorsorge nennen, weil das eben für viele dann suggeriert, dass es da nur um Rente geht. Aber es geht ja primär nicht nur darum, am Ende des Lebens, das klingt so komisch, weil die Leute gehen ja...
Dann geht's Leben erst los.
Mit 67 geht definitiv von uns keiner in Rente, kann ich euch auch sagen. Niemand von uns wird mit 67 in Rente gehen. Hm? Ja, es sei denn, man hat sich vorher gut drum gekümmert, aber das, was so die gesetzliche Rente vorsieht, ich glaube nicht, dass, wenn ich da drin bin, dass ich mit 67 in Rente gehen kann. Oder nee. Ist es im Moment 67?
Kann man schon.
Man hat dann halt nicht so viel, ne?
Genau.
Ja. Dementsprechend, also was gibt es für Modelle, die man jetzt so in aller Kürze irgendwie den Leuten mal so um die Ohren hauen kann, dass sie wissen, okay, es nimmt natürlich, man kann einfach ein Sparbuch aufmachen, das ist klar, das brauche ich jetzt niemandem zu sagen, dass er bei seinem Konto vielleicht ein Sparbuch aufmacht und ganz am Anfang, wenn er einfach sagt, wie du sagst, 25 Euro auf die Seite packt, ist natürlich, oder das gute alte Sparschwein, wenn man das machen will, kann man auch das tun, gerade wenn man jetzt 15 ist und sagt, okay, ich habe jetzt noch kein Konto, aber ich will vielleicht was auf die Seite legen, natürlich ist auch das möglich. Aber was gibt es für, ich sag mal, den nächsten Schritt nach Sparschwein und nach Sparbuch?
Ja, also Sparbuch ist natürlich möglich, aber um dann auf eine Summe zu kommen, die man später auch dann braucht, da kann man sich dumm und dämlich sparen. Aber das will man natürlich nicht. Das heißt, dass egal wie ich Geld dahin wegspare, ich möchte eine Rendite haben, weil sonst komme ich definitiv nicht dorthin, wo ich landen möchte. Und da sieht man in der gesetzlichen Rentenversicherung, da wird ja gar nichts angelegt, das ist einfach eine Umlage. Und ja, ich kann dann später davon leben. Es hat so diesen typischen, also diese schöne Abkürzung, GRUSI, Grundsicherung. Und also wenn ich zu wenig Rente habe, dann kriege ich Grundsicherung, die mehr ist als die Rente, die ich eigentlich bekomme. Das wird sehr oft dann passieren jetzt in den nächsten Jahren. Okay. Ja, also wenn ich das nicht möchte, Geld anlegen. Und da ist wichtig, ich möchte eine Rendite haben. So, und Anlage heißt jetzt hier nicht, ich mache hier Bitcoin oder andere Kryptokrams oder Biotech oder was ist auch immer, Wasserstoff, gerade wieder das nächste große Ding. Das hat damit alles überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es wirklich um eine breite Geldanlage in Unternehmen, die schon immer Geld verdient haben und die das dann auch weiterhin tun werden.
Ja.
Also eigentlich relativ langweilig, konservativ. Und für die meisten ist ja hier MSCI World ein Begriff. So, also wenn man jetzt keine Ahnung hat, was vielleicht gute Fonds sind, dann ist auch ein ETF in Ordnung, wenn man die Kompetenz hat. So, das ist zum Beispiel das, was ich auch gerne mache, eben Fonds aussuchen, die dann tatsächlich auch den Markt schlagen. Es sind nicht viele, aber es gibt die und das lohnt sich dann auch. Und auf jeden Fall, egal wie man das jetzt macht, breit gestreut, in die großen Unternehmen, das ist immer das gleiche Kriterium. Also das ist einfach wichtig und geht dann mittlerweile auch überall Informationen irgendwie dazu. Aber auch da gilt wieder, ne, wer sagt mir das gerade, was hat der für ein Interesse? Ja. Und, genau, aber wie gesagt, anfangen, dann wird man die Erfahrung schon sammeln. Na, also ob ich jetzt einen breit gestreuten Fonds oder ETF bespare, ist für meine Anfangssparrate, wenn ich mit 25 Euro aufs Bar, ist mal egal, ob ich jetzt hier noch 1% oder 2% mehr habe. Ich glaube, die wichtigere Kompetenz, glaube ich, ja, als Berater muss ich das sagen, aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, dass es sinnvoll ist, einen Berater in den Punkt zu haben. Aber warum? Das ist nämlich genau nicht für die Phasen, wo es nach oben geht, da ist alles leicht, da verdient jeder Geld und alles steigt und grüne Zahlen und toll. Weil der Berater soll so ein bisschen so diese emotionalen Gegenpol bilden. Weil wenn ich am Markt tätig bin, dann passieren zwei Dinge. Ich habe entweder Angst oder Gier. Das sind zwei Emotionen, die kommen dann auf. Und dagegen kann sich keiner wehren. Und wenn man das erzählt, der kann wieder gehen, weil das ist nicht so. Also ich habe genug. Also habe ich schon einiges erlebt. Ist auch völlig normal, ist nichts Schlimmes. So, aber die Angst sorgt dafür, dass wenn ein Markt fällt, möchte ich dann auch rausgehen aus dem Markt. Und wenn der Markt steigt, sorgt die Gier dafür, dass ich immer weiter hinterher springen möchte. Und im Grunde ist es genau das Gegenteil, was zu dem Zeitpunkt dann sinnvoll wäre.
Ja, ist eigentlich.
Das, ne, Emotionen kosten nicht immer Geld an der Börse. Und Recht haben auch. Also wenn jemand sagt, ich habe Recht, der Crash muss kommen, das kostet immer Geld. So, wir wissen es nicht. Ne? Deswegen sparen wir ja langfristig, sonst würden wir nicht langfristig sparen, wenn wir wissen, was passiert. Also, ne, wichtig ist, dass man halt eben weiß, dass es diese zwei Emotionen gibt. Und deswegen, ich finde das super, dass jetzt ganz viele neue Anleger in den Markt reinströmen, auch ohne Berater. Ich finde das super, wenn Leute Geld anlegen. Aber die Erfahrung zeigt leider, und das zeigt jeder Crash, dass zum Ende eines Crashs dann wie in Massen die kleinen Leute dann raus aus dem Markt gehen, weil sie nicht das aushalten. Weil dann steht irgendwie minus 50% auf dem Depot. Wenn man in so einen breitgestreuten ETF bespart, dann kommt das vor, dass da minus 50% da steht. Das macht so ein ETF mal. Ja, und wenn du dann...
Da krieg ich mal Angst, ja.
Ja, und dann ist halt tatsächlich wichtig, wenn du dann einen Berater hast, der dich im Markt drin hält, dann ist das Allerbeste, was dir passieren kann, weil wenn du dann aus dem Markt rausgehst, das ist ein größerer Renditeverlust.
Ja.
Ne, also dieses Geld angelegen langfristig, der Weg dahin ist relativ leicht. Ich suche mir da so ein breites Angelager aus und fange einfach an. Mhm. Aber das durchzuhalten bis zum Ende. Oder bis später zumindest.
Bis zum Ende.
Bis später. Das ist tatsächlich, das ist schwierig und das zeigt einfach die Praxis. So, und natürlich ist es abzuwägen, ob das, was der Berater natürlich auch Vergütung für diese Bereiche, ist das legitim, da gibt es verschiedenste Modelle, auch das immer angucken, aber auf jeden Fall da das ist jetzt, glaube ich, der wichtigere Punkt, habe ich da jemanden, der mir da diesen Support gibt oder eben halt vielleicht auch das, was ich gern machen möchte an der Börse, auch mal Feedback und reflektiert, ist das denn so sinnvoll?
Ja,
weil leider zeigt es, dass viele Leute gerade im Wasserstoff und so die ganzen tollen Hype-Themen reinspringen und dann leider, dann würden sie da auch damit wieder bisschen Geld verbrennen. Egal, das ist jetzt nicht Thema, aber...
Ich kann,
du hast auch Quintessenz ist eben, wie kann ich damit anfangen, breit gestreut in irgendwas reinsparen mit einer kleinen Sparrate, Erfahrung sammeln, die ersten Schritte machen, mit Leuten reden, die sich damit auskennen und dann eben Schritt für Schritt weiterkommen.
Ja, im Prinzip hast du die zweite Frage nämlich schon beantwortet. Was kann ich für Fehler machen? Weil genau das ist der Punkt. Klar würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, sich da einfach komplett alleine reinzustürzen und zu sagen, so hey, komm, ich spare jetzt einfach mal irgendwo rein und guck, was passiert. Kann ich grundsätzlich bei sowas nicht, also ich kann nicht empfehlen, bei Geld solche Impulsentscheidungen zu treffen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, weil es sein musste. Ich hätte es gerne noch weiter rausgezögert, aber es ging nicht anders. Und ich habe trotzdem jetzt über Monate lang mir das gut überlegt, mir die Investition überlegt, mir überlegt, kann ich mir das leisten? Kann ich es finanzieren, kann ich es nicht finanzieren? Und dass man halt eben auch genauso beim Sparen nicht einfach losrennt und irgendwie denkt, okay, Hauptsache, ich habe es jetzt mal irgendwo reingesteckt. Und wie du sagst, nachher rennen alle wieder raus und haben noch mehr Geld verloren, als sie reingesteckt haben.
Ja, die Erfahrung zeigt das leider.
Und das ist natürlich bitter. Ich meine, wie gesagt, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass da Leute zugucken, die jetzt irgendwie 18, 19 sind und erstmal denken, was? Börse, Aktien, hä? Und ich muss gestehen, ich habe selber so geredet bis vor kurzem, deswegen kam ich ja auf die Idee, das überhaupt mal so zu präsentieren, weil natürlich gibt es auf dem Podcast von Manuel und mir auch schon so ein Thema, wo wir das gemacht haben, Finanzen und Rücklagen, aber da ging es tatsächlich mehr darum, Notgroschen anzusparen, das ist ja nochmal was ganz anderes, also Notgroschen bei sich auf der Seite zu haben, der nichts mit Aktien zu tun hat und nichts mit Investieren, sondern wirklich einfach zu sagen, wir haben jetzt die Corona-Krise erlebt, ich glaube, es hat jetzt auch jeder kapiert, dass ein Notgroschen nicht allzu schlecht ist und das mit den 3 Nettogehältern würde ich jetzt mittlerweile nach Corona schon fast revidieren.
Ja, als Selbstständiger sagt man ja irgendwie 6 bis 12 Monate.
Ja. Das habe ich jetzt auch gelernt, also weil Notgroschen, das, was ich jetzt so gehört habe, was auch Manuel zum Beispiel gesagt hat, sind eben diese ominösen, wo das herkommt, weiß ich gar nicht, 3 Nettogehälter, die man so auf der Seite haben sollte für den Fall, dass eben mal was passiert.
Als Angestellter funktioniert das vielleicht, auch jetzt mit Teilzeit haben wir vielleicht gesehen, dass es da vielleicht auch nicht mehr funktioniert, aber Kurzarbeit.
Kurzarbeit, genau.
Aber als Selbstständiger, gerade als Musiker.
Ja. Also gerade, weil man bedenken muss, dass wir jetzt ja zum Beispiel, das ist nicht die einzige Branche, die auf null runtergefahren wurde, aber eine der, wo es am meisten wehtut, weil wir eben nicht unbedingt die Kohle haben, das muss man wirklich ja auch dann sagen, weder im Studium noch danach, es wird nicht danach irgendwie so, dass man plötzlich 6.000 Euro im Monat verdient, ja, es sei denn, man sitzt im Orchester, aber auch das ist wieder der Vorteil, man ist dann fest angestellt, das ist man kein Selbstständiger. Wenn man im Orchester sitzt, hat man eine Festanstellung, man bekommt sein Geld, die sind jetzt alle in Kurzarbeit. Ich finde es auch toll, ich freue mich, dass ihr alle einen sicheren Job habt, aber die meisten Musiker sind es halt nicht. So. Ja. Und Kulturschaffenden und Selbstständige, die in ganz anderen Branchen sind, weiß ich, Technik, Licht und bla, ganze Veranstaltungstechnik auf null gefahren. Und da reichen 3 Nettogehälter nicht für Notgroschen.
Nein, also, auf keinen Fall.
Das ist auch noch so ein Ding, aber da kann ich, den verlinke ich auch nochmal, den Podcast mit Manuel. Da haben wir aber eher so ein bisschen auch wegen Corona darüber gesprochen, Rücklagen bilden. Auch das kann man halt schon mit 18 anfangen, wie du sagst. Da tun es vielleicht dann auch am Anfang mal 15 Euro. Das habe ich halt einfach als junger Mensch nicht verstanden, dass es auch schon getan hätte, wenn ich am Anfang mit 10 oder 15 Euro anfange, wenn man mit 15, 16 anfängt. Manuel hat zum Beispiel auch gesagt, er hat sehr früh angefangen, mit 16 in seine Rente reinzuzahlen. Und das ist natürlich sehr schlau. Wenn man das nicht hat, muss man jetzt auch nicht in Panik geraten. Ich bin dann auch nicht in Panik geraten. Ich habe gesagt, gut, jetzt fängst du halt jetzt an.
Ich glaube, da kann man vielleicht noch was einwerfen, dass es nicht unbedingt schädlich ist, wenn man nicht in die Rente einzahlen muss.
Ja.
So, also man hat ja das, ich würde es tatsächlich Privileg nennen, als Selbstständiger zu entscheiden, möchte ich da reinzahlen oder nicht. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Das ist ein Umlagesystem und schaut man sich an, was dann da reinkommt und was am Ende bei rauskommt, dann möchte man es freiwillig nicht mehr tun. Und deswegen, wenn ich jetzt normal angestellt wäre, ich gehe jetzt einfach mal einen Schnitt von meinen Kunden, so, dann habe ich irgendwie, was ich nette von, lass es mal 2,5 sein, so Ingenieure, kommen da ganz entspannt hin und dann zahle ich mehrere hundert Euro in die Rentenversicherung, in die gesetzliche. Würde ich das Geld nehmen und anlegen, anständig, dann wären das Summen, das wäre abenteuerlich. Es geht dann in die Millionen. Also die würden alle, also die werden auch so dann Millionäre werden, weil man muss 300 Euro monatlich wegsparen, 40 Jahre lang, dann wird man Millionär. So ist das?
Ja.
Und dann, also das Geld wird in einem System halt einfach nur umgeschichtet und da passiert gar nichts und man dann speist mir halt selbst und das ist ja auch dann mein Geld. Ja. Ne? Rentenversicherung ist ja nicht mein Geld. Ja, es ist ein Solidaritätsprinzip. Ja, ich weiß. Aber wenn man jetzt selbst egoistisch motiviert denkt, dann ist das nicht die Wahl der Wahl, unbedingt in die Rente einzuzahlen zu müssen. Wer es nicht muss, schaut sich es an und trifft dann eine Entscheidung.
Ja, und die Selbstständigen, da kann man auch sagen, das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil. Im ersten Moment macht es einem Angst, also mir ja auch, aber im zweiten Moment ist es halt auch mehr Freiheit. Man kann halt entscheiden, ob man da reinzahlt, ob man das nicht tut, ob man dahin spart oder ob man dahin spart. Das ist alles nicht vorgegeben. Bei einem Beamten sieht das alles ganz, ganz anders aus. Bei einem Angestellten in einem Betrieb sieht es auch ganz anders aus. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die sich befreien lassen können von der gesetzlichen Rente.
Also wenn ich angestellt bin?
Nein. Eben. Also eigentlich sind es nur die Unternehmer und die Freiberufler, die und die würde ich da auch ganz fett nochmal voneinander trennen, weil das gerne in einen Topf geworfen wird. Ja. Solo-Selbstständig und Unternehmen sind zwei Paar Schuhe. Hat man jetzt auch an der Unterstützung des Landes, des Bundes gesehen.
Die keine wirkliche Unterstützung war.
Haben wir jetzt auch alle gesehen. Wir haben jetzt Juli, August. Ja. Ne, deswegen. Meine letzte Frage ist natürlich, hast du auch schon zum Teil beantwortet, wo kann ich mich damit jetzt seriös informieren? Wir haben euch jetzt ein bisschen informiert, hoffentlich.
Ja.
Ich hoffe, dass vielleicht bei dem einen oder anderen so ein paar Schaltkreise angegangen sind und vielleicht im Kopf so ein bisschen, das muss auch ein bisschen arbeiten. Man muss jetzt auch nicht irgendwie panisch ins Internet gehen und dann direkt sich über ETFs und bla direkt alles auf einmal. Man braucht ein bisschen Zeit damit. Also gerade, weil wir einfach nicht in dem Thema drin sind, das ist es einfach. Musiker befassen sich leider nicht mit ihren Finanzen. Und die, wie du aber eben sagtest, müssten es eigentlich besonders tun. Und da kommt man wieder auf so kleine Tipps wie auf der Straße zu spielen. Da haben viele, glaube ich, so eine Hemmung vor. Ich weiß nicht, wo das herkommt so richtig.
Aber ich finde, die Hemmung muss man ja sowieso abbauen. Also das ist eigentlich Training in allen Bereichen.
Absolut. Aus der Komfortzone raus.
Vor allem vor einem Publikum zu spielen, was einfach vorbeiläuft. Und nicht so denken, wow, das habe ich jetzt, das war jetzt eine schöne 2-5-1-Verbindung oder was auch immer. Ich bin kein Musiker, aber schöne Akkordfolge.
Ja, die Leute laufen einfach rum, das stimmt. Oder eben, was ich jetzt auch schon öfter gesagt habe, guckt, was ihr sonst noch könnt. Also den Tipp kann ich nicht oft genug geben. Guckt, was ihr sonst noch könnt. Es muss nicht heißen, nur weil ich Musik studiere, dass ich nur Musiker bin und dass ich nur Musik machen kann, dass ich nur auf meinem Instrument gut bin. Das ist Quatsch. Also jeder hat mit Sicherheit noch Fähigkeiten, die er irgendwie finanziell auch umsetzen kann, sodass da vielleicht irgendwie nochmal Geld reinfließt, was gar nichts mit dem eigenen Hauptberuf zu tun hat. Also zeigt ja jeder Selbstständiger, dass er eben sich breit auffächert.
Das ist interessant, dass du das sagst. Also ich habe vor 4 Wochen, glaube ich, mit unseren Kollegen haben wir eine Folge aufgenommen, die heißt so schön provokant reich denken, ne? Dass man halt eben sich überlegt, wie kriege ich meine Sparplanrate nach oben. Also Ziel war eigentlich, ich möchte irgendwann mehr Geld haben. Mhm. So, das, ich glaube, das will irgendwie jeder.
Ja.
Kam noch keiner zu mir und hat gesagt, Felix hat gerne weniger Geld. Das kam selten vor. Und wenn man sich überlegt, okay, ich möchte mehr Geld haben, habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Entweder ich suche mir irgendeine Anlageform, die mir mehr als diese langweiligen 7% bringt. Das machen leider die meisten, aber das geht nicht so leicht, sonst wird es jeder machen.
Ja.
Deswegen machen dann die meisten sowas wie Bitcoin und Wasserstoff und so. Und das funktioniert dann im Endeffekt dann doch nicht. Das heißt, der Weg ist nicht, diese Rendite zu erhöhen. Die ist halt schwer zu kontrollieren, weil man halt eben mit dem Markt gehen muss. Sondern wie kriege ich meine Sparplanrate nach oben? Und das kann ich über ein zusätzliches Einkommen machen. Und da haben wir so einen Podcast darüber gemacht, wie man halt so ein bisschen mal in die Richtung denkt, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht verschiedene Fähigkeiten, die ich irgendwo einsetzen kann. Und ich glaube, Leute haben viel mehr Fähigkeiten, als man denkt. Und jetzt gleich werde ich mit meinem Kollegen treffen, der arbeitet eigentlich bei der DBK und macht da ganz spannende Sachen. Und der ist aber hochbegabter Fotograf.
Ja.
Und jetzt haben wir ihn motiviert, das mal ein bisschen ernsthafter zu verfolgen. Heißt jetzt nicht, dass man da sofort einen Job draus macht, aber dass, ja, da sieht man, das gibt in vielen Bereichen, und lasst euch gerne von Freunden da irgendwie feedbacken, die dann andere Dinge an einem sehen und sagt, okay, dann mache ich jetzt einfach was draus. Und wenn dann nichts draus wird, mein Gott, dann macht man weiter, probiert andere Dinge aus, aber einfach Dinge zu probieren. Ich glaube, dass dieses Lebensmodell, dass ich in einem Job drin bleibe und es wird für immer das Gleiche sein, das hat es, glaube ich, jetzt mittlerweile sich ausrangiert. Deswegen ein bisschen breiter aufstellen, breiter denken.
Ja, und das gibt es eben, wie man sieht, nicht nur bei uns. Also das gibt es in allen Bereichen. Also ich glaube, also gerade Musiker natürlich dürfen sich mal öffnen. Dafür gibt es, wie gesagt, jetzt ja auch mehr Angebote. Es gibt ja nicht nur meinen Podcast, es gibt genug andere Möglichkeiten auf YouTube und im Internet sich zu informieren. Und ich habe ja eigentlich auch ein ganz anderes einen ganz anderen Themenschwerpunkt, aber gerade Selbstmanagement, also Finanzen, gehören für mich auf jeden Fall dazu. Deswegen kam halt irgendwann die Idee so, frag's mal an Felix. Und jetzt kommt dann auch noch der Tipp, wenn ihr natürlich jetzt sagt, ich habe gar keinen Plan, ich kann ihn nach wie vor sehr empfehlen, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, hoffentlich. Und ihr dürft gerne mir schreiben, ich werde auch seine Kontaktmöglichkeiten verlinken, sodass man auch weiß, wie kann ich. Hast du Instagram? Ja, du hast Instagram, auf jeden Fall.
Aber das ist ein anderer Kontext. Das
ist ein anderer Kontext, ja. Okay, also du hast keinen Instagram-Account mit deinem Job jetzt hier als...
Nee. Ja, nicht so wirklich.
Nicht so wirklich, okay. Nee,
ich würde eine andere
E-Mail-Adresse reicht. E-Mail-Adresse reicht, okay. Dann, ich verlinke es auf jeden Fall so, dass ihr ihn auch anschreiben könnt, weil, wie gesagt, er hat es eben schon gesagt, wenn man gar keinen Plan hat, sollte man sich auf jeden Fall mal beraten lassen. Und nach Möglichkeit nicht von jemandem, der einem, wie du gerade eben schon angemerkt hast, vielleicht noch ein bisschen zusätzlich mehr Geld rausziehen will. Und ich glaube, dass auch diese Jobbranche bei euch so ein bisschen deswegen so negativ behaftet ist, weil es halt schwarze Schafe gegeben.
Ist sehr, sehr, sehr undankbar, diese Branche. Stimmt schon. Vielleicht kann man dann zum Schluss noch mit einem Mythos aufräumen, nämlich man dann denkt immer, okay, wenn ich in so einem Beratungsgespräch sitze, dann muss ich sofort irgendwas unterschreiben viel Geld ausgegeben werden und deswegen will man das eigentlich nicht machen, weil man hat Angst, in so eine Situation zu kommen, wo man dann nicht mehr Nein sagen kann. Mhm. So, und das, ich habe das selbst oft erlebt, als ich mit dem Job angefangen habe, habe ich mich bei so ziemlich allen beraten lassen. Ich war bei der Deutschen Bank, bei der Volksbank, ich war bei der Sparkasse, ich war bei MLP, ich war bei der Deutschen Vermögensberatung, ich war bei Tekis. Also ich habe mir ganz viele Beratungen einfach angehört, um zu sehen, okay, wie ist es denn woanders? Mhm. Und deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass man dann irgendwo sitzt und dann eigentlich will man ja nett sein zum anderen, aber man findet es nicht cool. So, und deswegen, also wir machen es ja auch ganz bewusst in verschiedenen Terminen, wo man immer Zeit hat, okay, ich mache mir nochmal Gedanken und man setzt sich erstmal nur zusammen, um zu schauen, okay, wie sieht es denn ja gerade aktuell aus? Dann setzt man sich nochmal zusammen und dann sage ich, okay, wie kann man es denn machen? Und dann erstmal im dritten Mal kann man dann überlegen, okay, das will ich jetzt umsetzen, dass man den Prozess ein bisschen entzerrt hat, damit man da entspannt bleibt und drüber nachdenken kann. Also ne, einfach Dinge anzuschauen, das kostet nichts.
Nee, eben, und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Die Leute haben, glaube ich, Angst vor dieser Situation. Ich sitze dann da mit so einem Berater, der mir irgendwas vorschlägt und ich habe keine Ahnung.
Der verrennt mich einfach emotional und ich habe keine Chance mehr und ich sage einfach ja, weil ich es nicht verstehe.
Ja.
Das soll nicht sein.
Nee, das soll auf keinen Fall sein. Also ich habe diese Erfahrung so Gott sei Dank nie gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dann bei der richtigen Person gelandet bin, muss man sagen, weil wenn ich jetzt bei jemandem anderen gewesen wäre, ich konnte auch sehr schlecht Nein sagen früher, hätte ich wahrscheinlich da gesessen und hätte gedacht, oh ja, ich habe keine Ahnung, also ich unterschreibe das mal. Und worst case, ihr verliert dann halt einfach Kohle, die ihr wiederum woanders anlegen könntet. Ja, also das ist eben...
Ja, oder ihr bezahlt für irgendetwas, was man nicht braucht.
Oder
in die falsche Richtung geht.
Oder in die falsche Richtung geht,
verschiedene
Gestaltungsmöglichkeiten. Gestaltungsmöglichkeiten ist das richtige Wort. genau, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie geholfen und euch jetzt nicht komplett erschlagen. Das ist jetzt dann auch mein zweites YouTube-Video tatsächlich, stelle ich gerade fest. Direkt mit so einem Thema, Halleluja, hättest du mir das vor einem Jahr mal gesagt. Und wer das jetzt hier im Podcast hört, wie gesagt, ich werde alle Informationen in den Shownotes verlinken, in der Infobox und weiß der Geier, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Die Finanzfragen bitte nicht an mich stellen, sondern dann bitte an ihn. ihr könnt mich gerne nach dem Kontakt nochmal fragen, aber ansonsten jederzeit an ihn. Ich danke dir vielmals. Dass ich hier
gerne, ich danke dir auch.
Danke das, überhaupt
ein,
für das
ein
Gespräch.
Ein ganz nettes Gespräch.
Fand ich auch.
Dass wir uns mal wieder gesehen haben.
Ja, wir haben es sehr lange nicht gesehen. Und ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Seid nicht zu sehr gebeutelt von dieser Corona-Zeit. So langsam geht es mir auch auf den Sack, muss ich gestehen. Und deswegen, wir gucken nach vorne. Es wird besser.
Macht Straßenmusik.
Macht Straßenmusik, ja.
Die Leute wollen das, das merkt man.
Ja, ist gut. Guter
Tipp. Kann ich bestätigen.
Straßenmusik. Dann bis zur nächsten Woche und... oder in dem Fall beim Podcast bis zur nächsten Woche und bis zum nächsten YouTube-Video, wann auch immer das sein mag. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.